Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Willkommen hier auf unserer Bühne bei der Buchmesse in Frankfurt und willkommen auch unseren Hörerinnen und Hörern von Deutschlandfunk Kultur. Politischer Islam, was verbirgt sich dahinter? Ist da das Ziel wirklich, Politik und Gesellschaft nach irgendwie angeblich eindeutigen islamischen Regeln auszurichten, im Idealfall gar ein neues Kalifat einzurichten? Oder geht es da im Grunde aller Aufregung zum Trotz um ein Verhandeln, wie viel Platz Religion in der Demokratie haben kann, zumindest mal hier in Deutschland? Aber was ist mit einer islamistischen Internationale? Gibt es das? Wie viel von dieser islamistischen Ideologie verbirgt sich hinter dem Terror von Boko Haram in Nigeria und anderswo? Und was macht der Terror mit den betroffenen Menschen? Das sind Fragen, die wir uns heute stellen wollen, hier in Religionen im Gespräch mit einer Autorin und einem Autor. Zunächst spreche ich mit der Ethnologin Susanne Schröter, die gerade ein neues Buch zum politischen Islam in Deutschland vorgelegt hat. Und im zweiten Teil der Sendung wollen wir dann den Blick auf Afrika richten, genauer gesagt in den Nordosten Nigerias. Denn dort stellt sich die Terrororganisation Boko Haram gegen westliche Bildung. Und der Journalist Stefan Klein hat die Leidensgeschichte der prominentesten Opfer von Boko Haram, der Schülerin von Chibok, rekonstruiert. Am Schluss der Sendung wollen wir dann diese beiden sehr unterschiedlichen Themen doch irgendwie zusammenbringen, denn was sie verbindet, ist, dass auf beiden doch das Etikett politischer Islam klebt. Zunächst also zu dem Buch, das dieses Schlagwort im Titel trägt. Politischer Islam, Stresstest für Deutschland heißt es. Und geschrieben hat es Susanne Schröter. Sie ist Ethnologin und Leiterin des Forschungszentrums Globaler Islam an der Goethe-Universität hier in Frankfurt. Herzlich willkommen, Frau Schröter.
Hallo, Frau Weber.
Wir müssen zum Einstieg erstmal so ganz kurz in die Definitionskiste greifen. Das ist so ein schwammiger Begriff, dieser politische Islam. Und dann gibt es auch noch Fundamentalismus oder Islamismus, die da oft als Synonyme verwendet werden. Was sind denn für Sie ganz kurz die typischen Charakteristika des politischen Islams? Oder vielleicht, um es noch konkreter zu sagen, worin unterscheidet sich ein Islamist von einem konservativen Muslim?
Nun, das Erste, was ich sagen möchte, ist, dass der Islam eine Weltreligion wie alle anderen auch ist, die unendlich viele verschiedene Spielarten hat. Sowohl in theologischer Hinsicht als auch in pragmatischer Hinsicht. Überall, wo wir Muslime haben, haben wir unterschiedliche Formen des Islam. Und wenn wir uns auch anschauen, alleine die theologische Bandbreite dessen, wie Texte ausgelegt werden, welche Texte als relevant erachtet werden, auch da gibt es ein wirklich vielfältiges Spektrum. Ich habe jetzt ein Buch geschrieben über den politischen Islam. Das heißt, eine einzige Variation. Eine Variation aber, die weltweit aufgestellt ist, die weltweit von Bedeutung ist und auch bei uns mittlerweile Fuß gefasst hat und eine Rolle spielt. Eine Rolle spielt in der Gesellschaft, aber auch in der Politik. Und deshalb hat dieses Buch den Untertitel Stresstest für Deutschland. Zur Definition. Im Kern geht es um eine fundamentalistische Auslegung der wichtigsten islamischen Quellen, des Koran und der Überlieferung zum Leben Mohammeds in einer Weise, die mehr oder weniger wortwörtlich ist. Das heißt, man schaut sich an, was steht im Koran und nimmt die wichtigsten Dinge daraus als Leitlinie und als Handlungsanweisung für das reale Leben. Nehmen wir beispielsweise die Verse, die sich mit dem Verhältnis von Männern und Frauen beschäftigen. Da haben wir extrem patriarchalische Verse und extrem patriarchalische Auslegungen. Jetzt könnte man historisch kontextuell sagen, gut, das hatte Relevanz im 7. Jahrhundert, da hat Gott speziell zu Mohammed gesprochen, das spielt für uns aber keine Rolle mehr. Fundamentalisten und auch alle Vertreter des politischen Islam sagen, aber das spielt heute genauso eine Rolle wie im 7. Jahrhundert, weil diese Gültigkeit ist eben ewig. Das ist das eine, eben eine problematische, meiner Meinung nach sehr problematische Auslegung von Texten. Und jetzt kommt nochmal das Politische hinzu, nämlich tatsächlich das Bedürfnis, Politik und Gesellschaft anhand dieser Normen umzustrukturieren. Und das funktioniert, wenn man sich die Welt anschaut, unterschiedlich gut oder schlecht. Es gibt Gesellschaften, die dann letztendlich eine komplette normative islamische Ordnung haben. Das heißt, wo auch die Gesetze, der gesamte Gesetzeskorpus anhand islamischer Normen umgestaltet wird. Aber wir haben natürlich auch Länder, in denen Akteure, gut organisierte Akteure des politischen Islam erstmal versuchen, einzelne Normen zu implementieren. Und dazu gehört auch Deutschland, wo wir sehen, dass gut organisierte Verbände, Verbandsvertreter, Verbandsfunktionäre jetzt probieren, immer mehr mit dem Argument der Toleranz, die diese Gesellschaft ja auf ihre Fahnen geschrieben hat, immer mehr islamische Normen, beispielsweise in der Schule oder im öffentlichen Raum, Kopftuchdebatte wäre auch so ein Stichwort, zu implementieren und dabei appellieren letztendlich an die Multikulturalität und die Pluralität unserer Gesellschaft.
Auf die Verbände will ich gleich noch zu sprechen kommen, aber erst noch mal auf diese Herkunftsländer, aus denen der politische Islam kommt, also Saudi-Arabien, Ägypten und Iran. Dieses Gedankengut, was natürlich jeweils auch in einem bestimmten politischen Setting entstanden ist, auch in Konfrontation mit dem Westen, das kam mit Migranten und Migrantinnen natürlich auch nach Europa, nach Deutschland. Sie sagen aber auch, es wurde bewusst hier auch aufgebaut, ein islamistisches Netzwerk. Es wurde bewusst importiert, dieses Gedankengut des politischen Islam.
Ja, selbstverständlich wurde es bewusst importiert und es wird immer noch weiter importiert, wenn man sich anschaut, was die wichtigsten Stichwortgeber des politischen Islam, beispielsweise Yusuf al-Qaradawi, der als Fernsehprediger in Katar eine ganz wichtige Rolle spielt, aber auch weltweit gut vernetzt ist. Was Qaradawi sagt, er sagt sehr klar, der Islam muss ausgebreitet werden und zwar auch in Europa. Das ist sozusagen das Stichwort, das er den Organisationen mitgibt, die ihn auch akzeptieren als Leitfigur. Das Gleiche hören wir im Moment aber auch aus den Reihen des türkischen Religionsministeriums und Erdogans, der Anfang des Jahres eine große Konferenz in Köln abgehalten hat, wo er religiöse Kräfte, Miligörisch, DİTİB aus der Türkei mit Vertretern der Muslimbruderschaft zusammen eingeladen hat, der Idee eines europäischen Islam eine Absage erteilt hat und gesagt hat, es gibt nur einen Islam, das ist der sozusagen der Muslimbruderschaft unter türkischer Führung. Das sage ich jetzt mal ganz in aller Kürze. Man könnte das jetzt noch ausdifferenzieren, wie weit das klappen kann oder nicht klappen kann. Es würde eher nicht klappen, meiner Meinung nach. Aber die Absicht ist tatsächlich da. Und sowohl Erdogan, als auch Qaradawi, als auch die Mullahs im schiitischen Bereich haben nun die erklärte Absicht, die Dawa, das heißt die islamische Mission, voranzutreiben und das auch in Europa und auch mittels der Organisation, die wir hier haben.
Aber ist nicht gerade bei Erdogan da auch eine ganz starke Vermischung mit türkischem Nationalismus? Und geht es dem Mann nicht letztendlich mehr darum, dass die türkischen Einwanderer hier gute sozusagen Türken bleiben und seinem Land verbunden bleiben, als dass es unbedingt Islamisten werden müssen? Also ist da nicht so auch die Schwierigkeit, die Religion von dem politischen und dem nationalistischen Anspruch zu trennen?
Das ist genau der Punkt. Erdogan ist ein Ultranationalist, ganz klar, aber er ist auch ein Islamist. Wenn Sie sich anschauen, in welcher Weise er versucht hat, die Türkei in den letzten Jahren immer weiter in eine islamistische Ecke zu treiben, die laizistische Türkei, die ja seit ihrer Staatsgründung eigentlich im Hinblick auf Modernisierung viel weiter war als viele europäische Staaten, muss man sich mal überlegen, also Emanzipation der Frauen, die erste Pilotin, ja, die hatten sie vor uns in Deutschland, muss ich mal, genau wie die Ägypter hatten auch zuerst eine Pilotin. Aber das sind jetzt nur so kleine Anekdötchen am Rande.
Die aber auch also, etwas aussagen über die Geschichte sagen, dieser Länder, die wir oft auch vergessen.
Richtig, nicht? Ja, richtig. Und das ist mir sehr wichtig zu sagen, es geht nicht um einen Gegensatz zwischen Orient und Okzident. Es geht um Menschenrechte und es geht um eine bestimmte Vorstellung von der Freiheit des Individuums. Und das war Anfang des 20. Jahrhunderts in der Türkei genauso wie in Ägypten. Nichts anders als in England oder in Deutschland, da waren nämlich Aktivisten und Aktivistinnen, die haben für Demokratie und Frauenrechte gekämpft. Und der politische Islam ist nun eine Kraft, die genau diese Dinge immer wieder versucht zu verhindern. Und in der Türkei hat Erdogan eben versucht, einerseits zu islamisieren, die Laizität wieder abzuschaffen, auf der anderen Seite den Ultranationalismus zu verbinden. Das nennt sich türkisch-islamische Synthese, ist ein Konzept aus der Türkei. Und das ist nahezu untrennbar miteinander verwoben. Und deshalb sage ich auch, der politische Islam ist letztendlich die nicht mehr richtig entwirrbare Verbindung aus Politik, durchaus nationalistischer Politik, mit islamistischem Fundamentalismus.
Frau Schröter, diese verschiedenen Verbände, DİTİB ist einer davon, es gibt noch ein paar andere, auf die wir jetzt gar nicht so detailliert eingehen können, die sind gewissermaßen zu einem Sprachrohr der Muslime in Deutschland geworden oder haben sich als solches inszeniert und wurden zum Beispiel zur Deutschen Islamkonferenz eingeladen. War das ein Fehler? Hätte man die gar nicht einladen sollen?
Naja, zur ersten deutschen Islamkonferenz wurden Sie eingeladen, aber nicht alleine. Da waren auch noch kritische muslimische Intellektuelle eingeladen. Aber dann haben die Verbandsvertreter gerade dieser großen fundamentalistischen Organisationen des politischen Islam so viel Druck gemacht, dass die anderen irgendwann nicht mehr eingeladen worden sind. Weil ihr Anspruch natürlich ist, die Deutungshoheit über den Islam zu haben. Das an sich ist schon völlig perfide, muss man ganz einfach sagen, weil diese Organisationen vertreten maximal, das ist richtig hochgeschätzt, 20% aller in Deutschland lebenden Muslime, tun aber so, als ob sie die Repräsentanten aller Muslime sind. Ja? Viele Muslime wissen gar nicht, dass sie existieren. Und das alleine ist jetzt schon ein Missverhältnis. Dann beanspruchen sie natürlich die Deutungshoheit und machen ganz besonders mobil gegen alle liberalen Ansätze, weil sie sagen, das ist kein echter Islam. Also liberale, hermeneutische Ansätze, moderne Theologie ist kein wirklicher Islam, Ihrer Meinung nach. Und von daher muss ich schon sagen, ist es fraglich, ob man diesen Organisationen tatsächlich so eine wichtige Rolle geben darf, weil das Ergebnis ist ja nicht nur, dass man da ganz problematische Akteure ermächtigt, sie auch mit Geld und politischer Macht ausstattet, sondern das Ergebnis ist auch, dass das Bild des Islam in Deutschland ziemlich verzerrt ist. Ja? Die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland hält den Islam für irgendwie problematisch. Warum ist das denn so? Weil er bei uns natürlich erscheint in Form von terroristischen Akteuren, die in irgendeiner Weise Anschläge begehen und in Gestalt dieser Verbandsvertreter, die nichts anderes zu tun haben, als jegliche Art der Kritik als Islamophobie zu denunzieren oder für das Kopftuch streiten oder ähnliches mehr. Aber ich sage mal so, was Vernünftiges, einen vernünftigen Beitrag zu dieser Gesellschaft, hört man jetzt aus diesen Reihen nicht. Und dazu machen sie noch äußerst mobil gegen islamische Theologen, die eine liberale Auffassung der Religion haben, die sie vertreiben wollen. Ich erinnere nur an das Beispiel von Mohanad Kochide, Professor in Münster. Da haben sie alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass sie den Mann von seinem Lehrstuhl vertreiben. Das muss man sich mal überlegen. Nur weil er den Islam als Religion der Barmherzigkeit definiert. Also ein äußerst sympathisches Konzept, das ihm die Herzen immer wieder zufliegen lässt, wenn er einen Vortrag hält. Und so, ich habe schon oft mit Verbandsvertretern gesprochen, habe gesagt, wieso haben sie eigentlich was gegen Leute wie Kochide? Die werben doch dafür, dass der Islam in Deutschland punkten kann. Ja? Wieso bekämpfen sie denn diese Leute? Aber es geht ganz klar darum, dass dieses Islamverständnis, das vollkommen demokratiekompatibel ist, in unserer Gesellschaft wunderbar passt, dass dieses Islamverständnis nicht das der Verbände ist.
Nun ist aber das Problem, dass einerseits eben die Verbände das Gros der Muslime nicht repräsentieren, so jemand wie Herr Khorshid aber wahrscheinlich auch nicht. Und also auch exponierte Islamkritiker, Kritikerinnen, die zum Teil bei der Islamkonferenz eingeladen waren, wie Hamid Abdel Samad, das ist auch nicht das Gros der Muslime in Deutschland, das so denkt, würde ich mal annehmen. Wie können denn diese Leute überhaupt eine Stimme bekommen?
Ja, das ist genau das Problem. Die Mehrheit der Muslime, soweit man das beurteilen kann, auch nach Einstellungsuntersuchungen, die Mehrheit der Muslime ist säkular, kümmert sich nicht sonderlich um die Religion. Für die Mehrheit der Muslime ist Religion Privatsache. Man hat seine persönliche Beziehung zu Gott, da macht man aber kein großes Gewese drum. Und schon gar nicht organisiert man sich in einer religiösen Organisation. Man organisiert sich vielleicht im Elternbeirat oder im Sportverein oder ja, in der Gewerkschaft, aber doch nicht in einer religiösen Organisation. Jetzt geht aber unsere Politik, aber auch die Kirchen, die gehen so ran und sagen, wir brauchen jetzt Muslime für einen runden Tisch oder für ein Gremium oder für irgendwas.
Für Religionsunterricht.
Für Religionsunterricht. Wen nehmen wir denn da? Und dann haben all diese Organisationen, all diese kirchlichen und staatlichen Vertreter sozusagen die Kirchenbrille auf und versuchen, die islamische Kirche zu entdecken. Das Problem ist aber, der Islam hat keine Kirche. Kirchen gehören zur christlichen Religion, aber nicht zur muslimischen. Und jetzt müsste man eigentlich probieren, andere Formen von Partizipationsmodellen zu entwickeln. Das ist viel anstrengender, als wenn man sagt, wir schauen und mal, wo sind die größten Organisationen? Ja? Nur bei den größten Organisationen ist man jetzt eben, wie gesagt, eher bei den problematischen Akteuren. Außerdem, und jetzt komme ich auch mal wieder auf Ihren Einwand des Nationalismus, sind die eigentlich eher verfasst wie Landsmannschaften. Ja, sind ja gar keine religiösen Organisationen primär. Nehmen wir die DİTİB. Die DİTİB ist eine Auslandsdependance des türkischen Religionsministeriums. Das heißt, es ist eine türkische Behörde und keine religiöse Einrichtung. Und das sind aber Übersetzungsprobleme. Da tut sich die Politik und da tun sich auch die Kirchen außerordentlich schwer, mit dieser anderen Form von Verfasstheit, die wir im Islam haben, überhaupt umzugehen. Aber ich glaube, es führt keinen Weg dran vorbei, dass man da einfach sich dem auch mal stellen muss und muss neue Modelle entwickeln, wie tatsächlich die Muslime, die säkular sind, die hier bestens als Bürger und Bürgerinnen sich mit dieser Gesellschaft eingelassen haben, die ja wie alle anderen Menschen hier zufrieden oder auch unzufrieden sind und sich organisieren, aber jetzt nicht unbedingt unter dem Label Muslim ständig auftauchen möchten, wie man diesen Leuten auch eine Stimme gibt. Oder vielleicht muss man sich auch überlegen, ob die Religion nicht überbewertet wird in einer pluralistischen Gesellschaft, in der es ja unterschiedliche Weltauffassungen gibt und nicht nur religiöse. Vielleicht sollte man eher, und das wäre jetzt so meine Empfehlung, das Bürgerliche, also den Status und die Gleichheit aller Bürger und Bürgerinnen stärken, weil wir sind alle Bürger und Bürgerinnen, das verbindet uns. Nicht die Religion verbindet uns, dass wir hier alle Staatsbürger sind und Staatsbürgerinnen, das verbindet uns. Und das wäre meiner Meinung nach eigentlich der bessere Ansatz für alle Arten von Partizipationsmodellen, nicht das Trennende in den Vordergrund zu stellen, sondern das Gemeinsame.
Nun haben Sie gesagt, der Islam hat keine Kirche. Es gibt viele säkulare Muslime, aber es gibt ja auch viele fromme Muslime. Wie gehe ich jetzt mit denen um? Wie kann ich auch zum Beispiel das Kopftuch mir anschauen? Einerseits, klar, wird es instrumentalisiert für einen politischen Islam. Ich will aber trotzdem nicht, jetzt ein Beispiel aus dem Leben, wenn meine Tochter mit einer muslimischen Freundin ankommt, die ein Kopftuch trägt, auf einmal, davor hat sie es nicht getragen, würde es doch vielleicht eher darum gehen, dass ich mit dem Mädchen weiterhin es ernst nehme, gut mit ihm umgehe, als dass ich sofort in ihr eine Repräsentantin des politischen Islam sehe. Also wie kann ich da auch als Bürgerin, die eben genau auf Gleichheit, auf Frauenemanzipation Wert legt, trotzdem verhindern, dass ich eine ganze Bevölkerungsgruppe, nämlich Muslime und vor allem fromme Muslime, in eine Ecke stecke, die ihnen wahrscheinlich nicht gerecht wird?
Ja, absolut. Ich bin auch nicht der Meinung, dass das Kopftuch immer ein Zeichen des politischen Islam ist. Das Kopftuch wird genutzt und instrumentalisiert, selbstverständlich von diesen Leuten. Aber ich habe selber Mitarbeiterinnen mit Kopftuch, ja, und ich habe Freundinnen mit Kopftuch. Also von daher, ich unterscheide zwischen einer individuellen Entscheidung einer mündigen Frau, das heißt nicht einem kleinen Kind, sondern einer mündigen Frau, für oder gegen das Kopftuch und dem Systemkopftuch. Das Systemkopftuch, glaube ich, das muss man kritisieren können, weil es letztendlich natürlich die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen negiert, meiner Meinung nach. Da kann man aber gerne drüber debattieren. Aber eine Frau, die sich aus unterschiedlichen Gründen, weil sie als Muslimin erkennbar sein will oder weil es ihr Ausdruck von Spiritualität ist, ein Kopftuch trägt, da habe ich überhaupt nichts zu sagen. Ich bin allerdings dafür, dass staatliche Neutralität, also beispielsweise eine Richterin, dass man da auf jegliche Art von religiösen Bekundungen verzichten solle. Und ich bin auch dagegen, dass Kinder in Grundschulen Kopftücher anziehen. Warum bin ich dagegen? Weil ich weiß, ich habe viele Interviews geführt mit Schulleitern und Schulleiterinnen, ich weiß, dass wir in letzter Zeit doch eine arge Zunahme an religiösem Mobbing erfahren. Ja, religiöses Mobbing, das richtet sich gegen muslimische Kinder, die während des Ramadan nicht fasten.
Es gibt jetzt religiöses Mobbing von sehr muslimischen Kindern. Ja, es gibt aber wahrscheinlich auch Mobbing gegen...
Auch. Ich sage jetzt immer mal mein Argument gegen das Kinderkopftuch. Und es gibt Mobbing gegen muslimische Mädchen, die kein Kopftuch tragen. Und da denke ich, das ist eine Sache, die eigentlich nicht geht. Und selbstverständlich gibt es auch Islamfeindlichkeit und es gibt Feindlichkeit gegen Frauen mit Kopftuch. Jede Art von Menschenfeindlichkeit, egal aus welchen Gründen, muss natürlich zurückgewiesen werden. Das ist völlig klar. Also darüber brauchen wir auch gar nicht zu diskutieren.
Da könnten wir auch noch ganz lang weiter diskutieren. Zum Beispiel, Sie haben jetzt das Beispiel der Richterin genommen. Was machen wir aber mit dem Beispiel der Lehrerin, die ein Kopftuch trägt und damit vielleicht auch Kindern aus einem muslimischen Hintergrund vorlebt? Ich kann auch mit Kopftuch hier Schulbeamte sein. Das ist ja vielleicht auch eine Möglichkeit, die sonst nicht so sichtbar wird. Also ich glaube, da haben wir viel Diskussionsstoff. Trotzdem müssen wir uns ein bisschen vertagen, weil wir ja auch noch einen zweiten Autor im Gespräch haben. Nachher wollen wir noch mal zurückkommen auf eine gemeinsame Schlussrunde. Jetzt erstmal also Stefan Klein, der Blick ganz weit weg erstmal nach Nigeria. Bring back our girls. Das war der Hashtag, das war die Parole, mit denen weltweit 2014 nach der Geiselnahme der Schülerin von Chibok mobilisiert wurde. Auch Michelle Obama machte damals mit. Wer aber waren diese Mädchen, diese jungen Frauen? Was haben sie erlebt, während sie in Gefangenschaft der Terrororganisation Boko Haram waren. Wie sind sie entkommen und was haben diese 1118 Tage Geiselhaft, die es für die meisten waren, mit ihnen gemacht? Auf diese Fragen gibt das Buch von Stefan Klein Antwort. Es heißt Boko Haram, Terror und Trauma, die entführten Mädchen von Chibok erzählen. Und ich freue mich sehr, jetzt Stefan Klein hier begrüßen zu können. Journalist, lange Jahre Afrika-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung, danach Ihr Chefkorrespondent. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Herr Klein, bevor wir uns dem Erleben der jungen Frauen zuwenden, brauchen wir eine kurze Einführung. Was ist Boko Haram und was bringt Menschen, vor allem im Nordosten Nigerias, dazu, sich dieser grausam erscheinenden Bewegung überhaupt anzuschließen?
Boko Haram ist eine salafistische Terrororganisation, die im Nordosten Nigerias operiert und die das Land in ein Kalifat verwandeln möchte, in dem dann die vermeintlich göttlichen Regeln der Scharia gelten würden. In Boko Haram lehnt alles ab, was aus dem Westen kommt, alles Westliche, alle westlichen Werte. Das hindert sie nicht daran, westliche Errungenschaften durchaus zu nutzen, Laptops, Handys, Autos, Waffen. Aber gleichwohl, alles Westliche wird verteufelt, insbesondere eben westliche Bildung. Boko Haram heißt, westliche Bildung ist verboten, westliche Bildung ist Sünde. Und das ist eben nicht nur ein Name, es ist auch Programm. Boko Haram geht mit äußerster Gewalt gegen alle Einrichtungen vor, in denen westliche Bildung vermittelt wird. Allein in dem Bundesstaat Borno im Nordosten Nigerias, das ist das Kerngebiet des Konfliktes, hat Boko Haram inzwischen über 1000 Lehrer umgebracht, hat Schüler entführt, Schüler getötet, hat insgesamt 1400 Schulen zerstört, dem Erdboden gleichgemacht, niedergebrannt.
Das sind enorme Zahlen und jetzt zoomen wir sozusagen heran auf drei Opfer vor allem von Boko Haram, drei junge Frauen, die ihnen dann auch wieder entkommen sind. Mit den Frauen haben Sie vor allem gesprochen. Wer sind Sie, aus was für einem Milieu kommen diese drei Frauen?
Diese drei, ursprünglich würde man sagen Mädchen, inzwischen sind es junge Frauen, weil sie ja 3 Jahre Gefangene von Boko Haram waren, gehören einer christlichen Minderheit an. Der Norden Nigerias ist ganz überwiegend muslimisch, aber es gibt kleine Enklaven mit christlicher Minderheit und dazu gehörten auch diese drei jungen Frauen. Die sind in eine Schule, in eine weiterführende Schule, bei uns würde man sagen in ein Gymnasium in dem kleinen Ort Chibok gegangen. Die befanden sich gerade in ihrem Abschlussexamen, also die waren an der Schwelle zur Universitätsreife, als Boko Haram in einer Nacht diesen Ort Chibok überfallen hat. Zunächst mal haben sie, wie sie das überall machen, Läden leer geplündert, Läden niedergebrannt, Marktstände niedergebrannt, haben die Zivilisten vertrieben, die Polizei und die paar Soldaten sind sowieso gleich geflüchtet. Und als sie damit fertig waren, sind sie dann in diese Schule gekommen und haben diese 276 Mädchen entführt.
Und Sie schreiben auch, dass die Mädchen eben nicht geflüchtet sind. Ich zitiere kurz, sie bleiben, wo sie sind, als wären sie festgewurzelt oder von Lähmung befallen. Später wird Masanya, eine der drei Frauen, sagen, vielleicht hätte das Kommando von Boko Haram ja mit einem Fetisch gearbeitet, hätte ihn am Eingang der Schule platziert und sie so daran gehindert, wegzulaufen. Hauptsächlich aber ist es wohl so, dass die Schülerinnen hilflos sind, weil sie in einer vergleichbaren Situation noch nie waren. Ich finde, da klingt etwas durch, was ich mir sehr schwer vorstelle bei Ihrer Arbeit. Sie haben mit diesen drei Frauen gesprochen, die ihre eigenen Erklärungsmuster haben für das, was passiert ist und natürlich auch drei verschiedene Versionen. Und Sie haben versucht, daraus einen Erzählstrang zu machen, in dem sich erstens nichts widerspricht und zweitens, der auch für uns deutsche Leserinnen und Leser gut verständlich ist und wo Sie eben nicht so sehr mit Fetischen operieren, die für die Mädchen durchaus eine Wirkkraft haben können. War das schwierig oder stelle nur ich mir das schwierig vor?
Ja, es war in der Tat schwierig. Es war vor allem sehr viel anders, als ich erwartet hatte. Ich wusste ja, dass ich mit meinen Fragen an all das Schreckliche rühren würde, dass die Mädchen durchlitten hatten. Ich hatte damit gerechnet, dass das eine sehr emotionale Angelegenheit werden würde. Dass die Mädchen weinen würden, dass sie schreien würden, dass es vielleicht Wutausbrüche geben würde. Nichts von alledem. Bei unserem ersten Zusammentreffen, da hatten wir uns in eine in ein kleines, verschwiegenes Hotel zurückgezogen, eine Woche lang. Jeden Morgen, wenn ich in ihr Zimmer kam, saßen sie in derselben Formation, aufgereiht, still, scheu, so wie brave Schulmädchen, die auf ihren Lehrer warten. Sie haben alle Fragen, die ich hatte, so gut sie irgend konnten, beantwortet.
Sie haben funktioniert.
Aber sie haben mir einen Blick in ihr Seelenleben, in ihr Inneres nicht gestattet. Ich denke, das hatte was damit zu tun, dass sie ihre Würde und ihre Haltung wahren wollten. Das haben sie durchgezogen bis ganz zum Schluss. Es gab Momente, da waren sie sehr erschöpft, sehr müde. Da schienen sie buchstäblich in sich zusammenzuschrumpfen. Da bekam ich eine Ahnung davon, wie es in ihnen aussah. Aber mehr auch nicht.
Von Anfang an haben die Entführer muslimische und christliche Mädchen unterschieden. Sie haben aus den muslimischen Mädchen zum Teil auch Lehrerinnen gemacht für die Christlichen, die jetzt plötzlich Koranunterricht haben sollten und beten sollten und so weiter. Hat diese Organisation es geschafft, da einen Keil zu treiben, nicht nur in diese Solidargemeinschaft der entführten Mädchen, sondern auch in die Bevölkerung des Nordostens Nigerias?
Ein Keil möglicherweise nicht, denn der Norden Nigerias ist überwiegend, also fast ausschließlich muslimisch. Also die Christen im Norden, das ist wirklich eine sehr kleine Minderheit. Wobei man schon, aber Sie haben recht, soweit es die entführten Mädchen betraf, da hat man in der Tat von Anfang an unterschieden. Das ging schon beim Abtransport der Mädchen in den Lastwagen los. Da hat man dann die christlichen Mädchen von den anderen getrennt. Und man hat, wie Sie sagen, dann auch in der Gefangenschaft die muslimischen Mädchen als Zuträgerinnen benutzt, als zum Beispiel die christlichen angefangen haben, heimlich in der Bibel zu lesen. Ein paar von den Mädchen hatten Bibeln eingeschmuggelt.
Dafür war so ein Hijab ganz praktisch, den
ja,
man tragen muss.
Ja, in der Tat. Und das war ein Trost für sie, dass sie sich mit irgendetwas beschäftigen konnten. Denn das war ja ein ödes, inhaltsleeres Leben. Und dieses heimliche Lesen in der Bibel, das haben dann zum Beispiel die muslimischen Mädchen weitergetragen. Also da war in der Tat ein Keil.
Und einige auch der christlichen Mädchen haben sich dann zur Konversion entschieden, haben auch entschieden, einen ihrer Entführer zu heiraten. Sogar in der Minute der Befreiung, als 82 Frauen, 83 eigentlich, ausgetauscht werden sollen gegen Boko Haram-Kämpfer, sagt eine Frau, nein, ich gehe nicht. Schöne Grüße an meine Eltern, ich bleibe hier. Wie erklären Sie sich das?
Naja, entschieden würde ich nicht sagen. Die Mädchen sind ganz massiv unter Druck gesetzt worden, Boko Haram-Kämpfer zu heiraten. Und dieser Druck war so massiv, dass manche von den Mädchen sich in ihrer Not dann gar nicht anders zu helfen wussten, als sich mit so einem Mann zusammenzutun. Das ist in der Tat passiert.
Wenn wir jetzt schauen, 82 kamen da frei, an anderen Stellen gelangen Fluchtversuche und so weiter. Es gibt trotzdem noch 112 Mädchen, junge Frauen, von denen jede Nachricht fehlt. Wenn ich Sie jetzt so reden höre, dann kann man nicht davon ausgehen, dass das alle glühende Anhängerinnen von Boko Haram geworden sind, die da jetzt freiwillig ihr Leben unter den Terroristen fristen. Oder doch? Gehen Sie davon aus? Was kann man da vermuten?
Es ist schwer zu beantworten, aber man muss ja bedenken, inzwischen sind 2000 Tage vergangen. Die Mädchen, die jetzt noch bei Boko Haram sind, die sind sehr lange der Manipulation und der Indoktrination durch Boko Haram, durch die Koranlehrer ausgesetzt gewesen. Und es gibt guten Grund zu der Annahme, dass von denen, die da jetzt noch sind, von den 112, wahrscheinlich die meisten die Seiten gewechselt haben und sich Boko Haram angeschlossen haben, soweit sie überhaupt noch leben. Also von 15 weiß ich sicher, dass sie nicht mehr leben. Wahrscheinlich ist die Zahl derer, die umgekommen sind, deutlich höher. Es könnten 30, 40 sein. Und die anderen, von denen nehme ich an, dass sie, wie gesagt, die Seiten gewechselt haben und wahrscheinlich keine Absicht mehr haben, zurückzukehren. Es hat auch Videos gegeben. Boko Haram hat immer wieder Videos veröffentlicht. Und da gibt es auch eines, wo ein Mädchen klar sagt, also wendet sich direkt an seine Eltern und sagt, ihr müsst euch dem Islam zuwenden, ihr seid in der falschen Religion und ich werde jedenfalls nicht mehr zurückkehren. Da sah man dieses Mädchen mit einer Kalaschnikow im Arm und dem Hijab. Und da bekam man einen Eindruck davon, was jahrelange Indoktrination mit jungen Menschen macht.
Die Befreiten wurden dann mit großem Trara empfangen, weil es eben diese Bring Back Our Girls Bewegung gegeben hatte, eine große Mobilisierung gegeben hatte. Sie wurden dann also erstmal ärztlich untersucht und so weiter und dann in eine Sonderschule sozusagen gebracht, die eigens für die geflüchteten Boko Haram-Opfer eingerichtet wurde, Geflüchteten oder Befreiten. Und da haben sie eine Sonderbehandlung bekommen. War das wohl der richtige Weg? Ist man da richtig mit diesen Traumata umgegangen oder hätte man diese Frauen vielleicht viel eher in ihren Kontext, in ihre Familien zurückgehen lassen müssen?
Das ist in der Tat eine Frage, auf die es auch keine eindeutige Antwort gibt. Für die Regierung war die Befreiung dieser Mädchen, es hat ja einen zweimaligen Austausch gegeben, wo einmal 21 und einmal 82 Mädchen freikamen. Für die Regierung war das ein Riesenerfolg. Die Regierung von Präsident Muhammad Buhari, die hat bis dahin nicht sehr viel zustande gebracht. Und plötzlich hatten sie diesen Erfolg, über 100 Mädchen frei. Man hat sich damit gebrüstet, hat diesen Erfolg gefeiert. Der Präsident hat alle diese Mädchen persönlich empfangen. Und da wurden dann auch Versprechungen abgegeben. Man hat gesagt, man wird sich um diese Mädchen kümmern, man wird ihnen die beste nur mögliche Bildung angedeihen lassen, man wird sich um ihren seelischen Zustand kümmern. Und in diesem Falle wurden Versprechungen nicht nur gegeben, sondern sie wurden auch in der Tat eingehalten. Also diese Mädchen haben unmittelbar nach ihrer Befreiung psychologische Hilfe bekommen. Das geht eigentlich bis heute.
Was viele und andere Boko Haram-Opfer nie bekommen
so
haben.
So ist das, muss man in der sagen. Tat. Also normalerweise, wenn eine junge Frau oder ein junger Mann als Gefangener Boko Haram entkommt, dann landen diese Menschen in der Regel in einem Elendslager, wo sich keiner um ihre Verletzungen kümmert, weder um ihre seelischen noch um ihre körperlichen Verletzungen. Die Chibok-Mädchen haben da in gewisser Weise Glück im Unglück gehabt und, wenn man so will, von ihrem Promi-Status profitiert.
Gleich wollen wir eben darüber reden, was das nun mit dem politischen Islam zu tun hat, den Frau Schröder für Deutschland beschrieben hat. Gibt es da überhaupt Verbindungspunkte? Ja, es gibt einen, nämlich, dass die Akteure sich als Muslime benennen und auch ihre Einstellung, ihr Handeln mit dem Islam begründen, was natürlich überhaupt nicht ausschließt, dass es da noch jede Menge anderer Gründe gibt. Trotzdem zuerst mal an Sie, Frau Schröder, die Frage, wenn Sie nun diese Berichte hören über Boko Haram, denken Sie dann eben zuerst an dieses Verbindende, diese gemeinsamen Muster, die es vielleicht gibt zwischen dem politischen Islam hier und dieser Ausformung, oder denken Sie, nee, also das ist wirklich ein ganz anderes Paar Schuhe?
Es ist nicht ein ganz anderes Paar Schuhe, sondern politischer Islam hat unterschiedliche Strategien, sich durchzusetzen. Also das letztendliche Ziel, eine vermeintlich islamische Ordnung aufzubauen. Und das kann mit legalistischen Methoden passieren, also durch Wahlen oder dadurch, dass man versucht, langsam Normen über Regularien und Gesetze zu implementieren. Das kann aber auch über eine Revolution wie im Iran laufen oder in Form von Milizen. Und Milizen, das Aufkommen von Milizen hat nun unterschiedliche Gründe in unterschiedlichen Teilen der Welt. Das hat in Nigeria einen anderen Hintergrund als beispielsweise auf den Philippinen, wo es die Abu Sayyaf gibt, oder im Irak und in Syrien, wo es also Ursprungsländer von Al-Qaida und IS. Aber es gibt natürlich auch etwas Gemeinsames, ja, und das muss man differenzieren. Also entweder schaut man es an aus der Region heraus, was sind da Versäumnisse, wo sind da die Konflikte, die es überhaupt möglich machen, dass sich solche Gruppen durchsetzen? Oder man sagt, wo ist denn eigentlich das Verbindende zwischen dschihadistischen Akteuren, das heißt Leuten, die der Meinung sind, dass man islamische Ordnung mit Gewalt, mit außerordentlicher Gewalt durchsetzen soll. Und das schließt sich beides nicht aus. Also wie immer ist die Sache komplexer, als man vielleicht denkt.
Das sagen Sie bestimmt auch, Herr Klein, oder? Wie blicken Sie jetzt vor diesem Hintergrund Ihrer Recherchen in Nigeria auf die Beschreibung eines politischen Islam in Deutschland?
Also ich sehe da relativ wenig Parallelen, muss ich sagen. Klar, es geht in beiden Büchern um den Islam, beziehungsweise darum, wie eine Religion für politische Zwecke missbraucht wird. Aber Boko Haram ist doch eine fast ausschließlich nigerianische Erscheinung. Die sehen sich zwar als Teil der großen dschihadistischen Internationalen, man pflegt ja auch Kontakte zu anderen Terrorgruppen, zu Al-Shabaab in Somalia, zu Al-Qaida im Maghreb.
Und ein Teil hat sich dem IS angeschlossen.
Ja, und man ist eng verwoben mit dem IS, beziehungsweise mit dem, was noch vom IS übrig ist. Aber nichtsdestotrotz ist Boko Haram eine nigerianische Erscheinung mit ein paar Ausreißern in die Nachbarländer Tschad, Kamerun und Niger. Ich denke, Einfluss auf die islamistische Szene in Europa hat Boko Haram keine. Auch nicht im Übrigen auf die Migration. Die Nigerianer, die bei uns landen, die übers Mittelmeer gekommen sind, die kommen aus den Städten. Die kommen nicht aus den Elendslagern des Nordostens, wo Boko Haram operiert.
Einfluss hat aber Boko Haram doch auf das Bild der Muslime, zumindest in Nigeria, oder? Was kann man denn da, sollte man da etwas tun, um dieses Bild eben doch vielfältiger zu zeigen, dass es vielfältiger ist, dass viele Muslime in Nigeria, wahrscheinlich die allermeisten, nichts mit denen zu tun haben wollen, dass ja auch der Vermittler, der es geschafft hat, die Frauen frei zu bekommen, ein gläubiger Muslim ist. Müssen wir da in Deutschland vielleicht daran arbeiten, an einer differenzierteren Wahrnehmung?
Also da sind wir dann schon fast im Bereich der Entwicklungspolitik, denn Boko Haram ist eigentlich nur erklärbar durch die sozialen Verwerfungen in dem Land und an den miserablen Möglichkeiten für die jungen Leute in Nigeria. Jedes Jahr drängen 6 Millionen auf den Arbeitsmarkt, der aber nur einen winzigen Bruchteil davon absorbieren kann. Wenn sich die sozialen Verhältnisse in Nigeria entscheidend verändern, dann verändert sich vermutlich auch die Lage im Nordosten.
Und jetzt nehmen wir diesen Satz und ganz kurz an Sie. Wenn sich die sozialen Verhältnisse in Deutschland verändern, würde sich auch etwas am politischen Islam in Deutschland verändern?
Das ist eine große Frage. Das ist nicht so klar. In Deutschland ist ein überwiegender Teil, zumindest derjenigen Muslime, die dschihadistische Aktivitäten befürworten, also ein kleiner Teil des salafistischen Lagers, kommt aus prekären sozialen Verhältnissen. Aber andere nicht. Ja, ich habe jetzt gerade bei mir im Forschungszentrum in dieser Woche Irfan Pezi gehabt, ein ehemaliger Salafist, der auch in der dschihadistischen Szene sehr aktiv war, sogar im Medienbereich sehr führend war. Und der hat erzählt, er ist ganz behütet aufgewachsen, hatte auch keine materiellen Sorgen und war trotzdem dieser Ideologie zugetan. Und er hat gesagt, ich kenne viele, die sind gebildet, die haben studiert, die kommen aus heilen Elternhäusern und trotzdem war diese Ideologie wichtig und war anziehend für sie. Und das, glaube ich, muss man unterscheiden. Es gibt schwierige soziale Verhältnisse, es gibt aber auch eine schwierige Theologie.
Gut, ich glaube, das ist ein Schlusswort, auf das wir uns vielleicht einigen können. Wir müssen jedenfalls hier abbrechen. Besten Dank an Sie, Susanne Schröter, Autorin des Buches Politischer Islam, Stresstest für Deutschland, erschienen beim Gütersloher Verlagshaus. Und besten Dank an Sie, Stefan Klein, Autor des Buches Boko Haram, Terror und Trauma, die entführten Mädchen von Chibok erzählen, erschienen im Verlag Antje Kunstmann.